Mahabharata, Juwel der Poeten. Die Essenz des berühmten Epos Mahabharata in drei Teilen von Srikanta Sena, gelesen vom Autor. Einleitung. Vor etwas mehr als 5000 Jahren am Ende des Dwapara-Zeitalters ereignete sich in Kurukshetra, Nordindien, eine große Schlacht, bei der Millionen von heldenhaften Kriegern, angeführt von den mächtigsten Kshatriya-Königen der Welt, ihr Leben ließen. Kurz bevor die Schlacht begann, unterwies Krishna, der höchste Herr, der die Rolle des Wagenlenkers vom Bharata-Helden Arjuna angenommen hatte, seinen Freund und Schüler in der Wissenschaft der Selbst- und Gotteserkenntnis, die von großen Weisen in verschiedenen vedischen Schriften erklärt wird. Die Schlacht selbst, wie es dazu kam und was danach geschah, wird von Dvaipayana Vyasa in seinem über 100.000 Doppelverse umfassenden Werk Mahabharata wortgewaltig geschildert. Das Mahabharata ist unterteilt in 18 Bücher oder Hauptabschnitte. Adi Pavan, Sabha Pavan, Aranyaka Pavan, Virata Pavan, Udyoga Pavan, Bhishma Pavan, Drona Pavan, Karna Pavan, Shalya Pavan, Sauptika Parvan, Stri Pavan, Shanti Pavan, Anushasana Pavan, Ashvametika Pavan, Ashrama Vasika Pavan, Mausala Pavan, Mahaprasthanika Pavan und Svarga Rohana Pavan. In einem philosophisch-spirituellen Sinne ist es tief wie der Ozean. Allein die Bhagavad Gita, die nur 700 Verse umfasst und aus den Kapiteln 25 bis 42 des Bhishma Parvan besteht, ist unauslotbar. Man kann sie immer wieder studieren und wird jedes Mal neue Erkenntnisse erhalten. Die Weisheit des Mahabharata lässt sich kaum vermitteln in ihrer ganzen Tiefe, in der Form eines Taschenbuchs, Fernsehspiels oder Kinofilms, jener Geschichte der fünf Söhne König Pandus, die allgemein als das Mahabharata bekannt ist. Wir hören im Mahabharata von den großen Helden der Bharata-Dynastie, den Pandavas, den fünf Söhnen König Pandus. Der rechtschaffene und gerechte Yudhishthira, Pandus ältester Sohn, wurde sein Thronfolger und Herrscher über die Welt. Aber er konnte nicht lange regieren, denn er wurde von seinen neidischen Vettern, den Kauravas, angeführt von Duryodhan, dem ältesten Sohn Dhritarashtras, durch List und Tücke seiner Herrschaft beraubt und musste mit seinen Brüdern und ihrer gemeinsamen Gemahlin Draupadi 13 Jahre in der Verbannung leben. Das Mahabharata erzählt, wie ihnen von den Söhnen ihres Onkels Dhritarashtra und deren Verbündeten immer wieder Schwierigkeiten bereitet wurden, wie sie für die gerechte Sache kämpften und mit Sri Krishnas Hilfe schließlich aller Feinde ledig wurden und dann die Welt in vollkommener Weise regierten. Zu jener Zeit war Hastinapura die Hauptstadt der zivilisierten Welt. Hastinapura, die Stadt der Elefanten, lag ungefähr dort, wo heute Neu-Delhi liegt. Es gab damals zwar viele Königreiche, aber die Könige waren einem Herrscher, nämlich Maharaj Yudhishthira, tributpflichtig. Yudhishthira war ein Raja Rishi, ein Heiliger in der Rolle eines Herrschers über die Erde. Wir hören weiter von den Devas, den großen Halbgöttern und anderen Lebewesen auf anderen Planeten oder in anderen Regionen des Universums, von Yogis, die mit ihren mystischen Kräften für Menschen unserer Zeit unglaubliche Dinge tun konnten, und von Asketen, die durch die Kraft ihrer Askese fähig waren, jemanden zu verfluchen oder zu segnen. Im Mahabharata wird von den heiligen Königen der Vergangenheit erzählt, von ihrer Tapferkeit und ihrem Heldentum, von der Dynastie, in der König Pandu erschien, von Rishis, heilige Seher, von Apsaras, himmlische Gesellschaftsmädchen, die mit ihrer Schönheit, Anmut, Gesang und Tanz jeden Mann betören konnten, und von wunderschönen Prinzessinnen, um deren Gunst viele starke Könige warben und für die mancher sein Leben ließ. Im Mahabharata wird das Bild einer vergangenen Kultur gezeichnet, die gänzlich auf die ewigen Werte der Vedas ausgerichtet war. Und wir begegnen dem unvergänglichen Krishna, Herr der Welten und Ursprung und Ziel aller vedischen Schriften. Er erschien aus seinem ewigen Reich auf der Erde um sie von der Last zahlloser, mächtiger, gottloser Könige zu befreien, die Rechtschaffenen zu beschützen und die Prinzipien der ewigen Religion, Bhagavad Dharma oder Nitya Dharma, wieder einzuführen. Nur wenigen großen Seelen war es durch ihre Reinheit vergönnt, durch den Schleier seiner Maya zu schauen und ihn als den großen Lenker hinter der Weltenbühne und den verehrenswerten Herrn eines jeden Individuums zu erkennen. Die Geschichte der Welt vom Anfang der Schöpfung bis zur Vernichtung des Universums ist im Mahabharata enthalten. Seit Ewigkeiten werden Universen immer wieder erschaffen und vernichtet. Welchen Sinn hat dies alles? Was ist der Plan dahinter? Die Vedas lehren uns, dass es nicht möglich ist, durch mentale Spekulation die Geheimnisse des Lebens zu lüften, weil wir unvollkommen sind. Wir haben unvollkommene Sinne und einen unvollkommenen Verstand. Wir unterliegen der Täuschung, wir begehen Fehler und wir haben die Neigung zu betrügen. Deshalb ist es notwendig, Wissen aus höheren Quellen zu empfangen. Der moderne Mensch, besonders die Götter der sogenannten zivilisierten Welt, die Wissenschaftler, verlassen sich in der Wissensaneignung mit ihrem begrenzten Verstand und ihrer begrenzten Sicht der Dinge nur auf ihre unvollkommenen Sinne und auf ihre künstlichen Instrumente sinnlicher Wahrnehmung, wie zum Beispiel Mikroskope, Fernrohre und so weiter. Wissen, das keinen höheren Zweck verfolgt als die Befriedigung der Sinne, wird in den Vedas als Unwissenheit bezeichnet. Die vier Grundbedürfnisse der Lebewesen, essen, schlafen, sich schützen, verteidigen und sich paaren, werden in allen Lebensformen befriedigt. Die Vedas lehren, sich nicht mit der bloßen Verfeinerung dieser vier Grundbedürfnisse zu verstricken, sondern das Beste aus einem schlechten Geschäft, dem verkörperten Dasein, zu machen. Wenn jemand einen großen Schatz besitzt und ihn einfach nur irgendwo in einer Truhe auf dem Speicher stehen lässt, ohne jemals etwas damit anzufangen, wird er als Geizhals bezeichnet. In ähnlicher Weise bezeichnen die Schriften einen Menschen als Geizhals, der nur für die Befriedigung seiner Sinne arbeitet, anstatt den wertvollen Schatz der menschlichen Lebensform für spirituelle Entwicklung, für Selbst- und Gotteserkenntnis zu nutzen. Atta tu Brahma Chikyasa heißt es im Vedanta Sutra. Nun, da du die menschliche Lebensform erreicht hast, ist es an der Zeit, nach Erkenntnis der absoluten Wahrheit zu streben. Wie diese Erkenntnis erreicht werden kann, worin sie besteht und was immer es sonst noch zu wissen gibt über diese Welt und ihre Gesetze, ist in den Vedas enthalten. Das Mahabharata ist auch als fünfter Veda bekannt. Menschen, die sehr angehaftet sind ans materielle Dasein, zeigt das Mahabharata viele Methoden, wie man sich wirtschaftlich entwickeln kann, ohne dabei sich selbst und anderen zu schaden und den Lebensraum zu zerstören, wie man auf rechtschaffende Weise seine materiellen Wünsche erfüllen und wie man nach dem Tod sogar zu himmlischen Regionen, in denen der Standard des Genusses größer und die Lebensdauer viel länger ist als auf der Erde, erhoben werden kann. Srila Vyasadeva, der größte Autor und Poet aller Zeiten, dessen Intelligenz unermesslich ist und von dem es heißt, dass er Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kennt, verfasste das Vedanta Sutra, das Mahabharata und andere vedische Schriften und zuletzt das Srimad Bhagavatam in Sanskrit, um den Ruhm der höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna und seiner reinen Geweihten zu verbreiten. Und mit der letztlichen Absicht, die gefallenen Seelen, die in der materiellen Welt im Kreislauf der Geburten immer wieder von einem Körper zum nächsten wandern und leiden, zu befreien und sie auf die Ebene reiner glückseliger Existenz jenseits der Dualitäten dieser Welt zu erheben. Srila Vyasadeva ist ein Shaktyavesha Avatara, eine Inkarnation Sri Vishnus, eine mit besonderen göttlichen Kräften ausgestattete Persönlichkeit. Er verfasste das Mahabharata im Geist und ließ es vom Halbgott Ganesha niederschreiben. Vyasadeva lehrte das Bharata seinem Schüler Vaishampayana, der es in einer 100.000 Verse umfassenden Form nach dem Schlangenopfer König Chanamechayas, den versammelten Weisen, Brahmanas und Königen vortrug. Narada Muni sprach das Mahabharata zu den Devas. Der Weise Devala trug es den Pitris, Vorväter der Menschheit, vor. und Shukadeva Goswami brachte das Bharata zu den Gandharvas, Yakshas und Rakshasas. Die Pitris, Devas, Gandavas, Yakshas und Rakshasas leben auf anderen Planeten in anderen Sphären. Von ihnen wird im Laufe der Erzählung noch viel zu hören sein. Ich möchte diese kurze Einführung in die Geschichte und Thematik des Mahabharata mit ein paar Worten über die Entstehung des vorliegenden Buches abschließen. Beim Lesen von Srila Vyasadevas Mahabharata in der englischen Übersetzung von Mohan Ganguly machte ich mir gelegentlich Notizen. Mit der Zeit wurden die Notizen immer umfangreicher und ich begann, sie nach Themen zu ordnen, um einen besseren Überblick zu haben. Als ich das Werk zu Ende gelesen hatte, entschloss ich mich, die Essenz des über 100.000 Verse umfassenden ältesten Epos der Welt in einem Buch zu veröffentlichen. Das Mahabharata ist ein Schatzhaus gelebter Weisheit und ein Juwel, das den Geist der Poeten schon immer beflügelt hat. Seine essentielle Lehre und zeitlose Botschaft sollten niemandem vorenthalten werden. Getragen von dieser Überzeugung entstand zuerst Teil 2 mit Zitaten und Dialogen geordnet nach Themen. Um den Leser zu einem klaren Verständnis der Zitate zu verhelfen, sind den verschiedenen Themen kurze Einführungen vorangestellt. Einzelne Zitate sollten immer im Gesamtzusammenhang verstanden werden, um die Dinge im rechten Licht zu sehen und nicht zu einem falschen Verständnis zu gelangen. Das Mahabharata ist ein vielschichtiges literarisches Kunstwerk. Die spannende historische Erzählung des Lebens der fünf großen Bharata-Prinzen, der Pandavas, stellt seine oberste Ebene oder den Rahmen der zu vermittelnden Weisheit dar. Die Geschichte der Pandavas wird im ersten Teil des vorliegenden Buches stark komprimiert erzählt. Der dritte Teil besteht aus einer kleinen Auswahl von historischen und fabelhaften Geschichten, die von verschiedenen großen Persönlichkeiten bei diversen Gelegenheiten im Mahabharata erzählt werden. Sie behandeln philosophische Themen, moralische Fragen und so weiter und geben Richtlinien für rechtes Verhalten und Beispiele für praktisch angewandte Weisheit. Sinn und Bedeutung mancher Geschichten richtig zu begreifen, ist schwierig oder unmöglich, wenn man den kulturellen und spirituellen Hintergrund nicht kennt. Deshalb ist es empfehlenswert, sich durch aufmerksames Lesen der Zitate und Dialoge des zweiten Teils ein Bild zu verschaffen von der vedischen Zivilisation, ihren Maßstäben und Zielen. Andernfalls mag man geneigt sein, die Geschichten einfach nur als skurrile Märchen aufzufassen und ihnen keinen weiteren Wert beizumessen.
Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato chayamutirayet.
Teil 1. Die Geschichte der Pandavas. Der erste Teil dieses Buchs beinhaltet eine Zusammenfassung der Hauptgeschichte des Mahabharata, die in der Schlacht von Kurukshetra gipfelt. Suta Goswami erzählt einer Gruppe von Weisen, die irgendwo im Wald von Naimisharanya ein langjähriges Opfer ausführen, das Mahabharata. Er selbst hörte das große Bharata von Vaishampayana, einem Schüler des erhabenen Vaipayana Vyasadeva, am Hofe König Chanamechayas, dem letzten großen vedischen Herrscher der Kuru-Dynastie. Duryodhan ist ein großer Baum übler Leidenschaften. Karna ist sein Stamm, Shakuni seine Äste, Dushasan seine Blüten und Früchte und Dhritarashtra seine Wurzel. Yudhishthira ist ein großer Baum der Rechtschaffenheit. Arjuna ist sein Stamm, Bhima seine Äste, die Söhne Madris seine Blüten und Früchte und Krishna und Religion und alle Brahmanas sind seine Wurzel. Mahabharata Adipavan, Kapitel 1, Vers 65 bis 66. Kapitel 1, Vorgeschichte. Im Wald von Naimisharanya. Suta Goswami, der Sohn des Weisen Romaharshan, war weithin berühmt für sein Wissen von den heiligen Geschichten der Welt, den Puranas. Einst wanderte er zum heiligen Wald von Naimisharanya, wo der gelehrte Shaunaka mit Hilfe von mächtigen, selbstbeherrschten Weisen ein 12-jähriges Opfer vollführte. Suta näherte sich den Heiligen, die in der Opferarena saßen, und mit geneigtem Kopf und gefalteten Händen erkundigte er sich nach ihrem Wohl und dem Fortschritt ihrer Entsagungen. Die Asketen des Waldes hießen ihn in ihrer Mitte willkommen, begierig die fesselnden Geschichten zu hören, die der Sohn Roma Harschans so gut kannte, und boten ihm einen erhöhten Sitzplatz an. Als er Platz genommen hatte, reichten sie ihm Früchte des Waldes und einen Becher frisches Wasser. Dann sprach Shaunaka Rishi: O lotusäugiger Sutta, dürfen wir erfahren, welche heiligen Orte in Bharatavarsha du mit deiner Gegenwart gesegnet hast und welche heiligen Personen dir auf deiner Reise begegnet sind? Bitte unterrichte uns über alles, was dir widerfahren ist. Das Schlangenopfer. Sutta Goswami erwiderte: O ihr Rishis, kürzlich vollführte König Chanamichaya, der eine große Seele unter den irdischen Herrschern und der würdigste Sohn Maharaj Parikshits ist, ein großes Schlangenopfer mit der Absicht, alle Schlangen der Welt im Feuer zu vernichten. Während der Opferzeremonie erzählte der große Muni Vaishampayana viele bedeutende Geschichten, die alle zusammen als das Mahabharata bekannt sind, das er von seinem spirituellen Meister, dem erhabenen Dvaipayana Vyasa, gehört hatte. Ich war einer der Zuhörer in der Versammlung. Danach besuchte ich verschiedene Tirthas und kam schließlich nach Samantapanchaka, wo viele befähigte Brahmanas leben. An diesem Ort fand vor nicht allzu langer Zeit die große Schlacht zwischen den Kurus und den Pandavas und allen Königen der Erde statt. Dann begab ich mich nach Naimisharanya, um euch zu sehen, die ihr alle selbstverwirklichte Seelen seid. Die Weisen waren sehr begierig, von Sutta Goswami über das Schlangenopfer und über das Mahabharata zu hören, und so fragte Shaunaka Rishi, der Sohn Roma Harshans, den weisen Sutta: Wie kam es zu diesem Schlangenopfer? Was war der Anlass und mit welcher Absicht vollzog der Enkel Abhimanyus dieses Opfer? Sutta Goswami erzählte, dass König Chanamechaya vom Rishi Uttanka angeregt worden war, ein Schlangenopfer zu vollziehen. Uttanka wollte Rache nehmen an einer Naga namens Takshaka, weil er von Takshaka einmal in arge Schwierigkeiten gebracht worden war. Doch dies ist eine lange Geschichte und wir wollen hier nicht weiter darauf eingehen. So viel sei jedenfalls gesagt. Uttankas Rachegedanken stellten eine Ursache dar für das Schlangenopfer. Eine andere Ursache war Janamechayas Hass gegen Schlangen, der sich manifestierte, als er von Uttanka erfuhr, wie sein Vater Maharaja Parikshit getötet worden war. Parikshit war einst während einer Jagd müde und durstig am Ashrama des weisen Shamika vorbeigekommen. Der Weise saß in Meditation versunken vor seiner Hütte und rührte sich nicht, um seinen königlichen Gast gebührend zu empfangen oder ihm wenigstens etwas Wasser anzubieten, wie es in der vedischen Kultur Sitte ist. Verärgert über das Verhalten des Rishis, hängte der König ihm mit dem Ende seines Bogens eine tote Schlange um den Hals und verließ den Ort. Wenig später kam Shringi, der Sohn des Weisen, nach Hause und sah seinen Vater mit der Schlange um den Hals auf seinem Hirschfell sitzen. Shringi war noch ein Knabe, aber er besaß schon mystische Kräfte, die man durch Bußen und Entsagungen erlangt. Dadurch war es ihm möglich zu erkennen, wer seinem Vater diese Beleidigung zugefügt hatte. Und weil er noch sehr unreif war, wurde er zornig und verfluchte den König für diese Tat, innerhalb von 7 Tagen vom Schlangenkönig Takshaka gebissen zu werden. Als Shamika seine Meditation beendet hatte und erfuhr, was Shringi getan hatte, war er sehr betrübt über die fatale Handlungsweise seines Sohnes. Parikshit war ein guter König, der die Welt im Einklang mit Dharma, den göttlichen Gesetzen, regierte, und einen solchen Herrscher wegen eines geringfügigen Vergehens mit dem Tod zu bestrafen, war ein unwürdiger Akt für einen Brahmana. Deshalb unterwies der Weise seinen Sohn über den wahren Reichtum der Brahmanas, nämlich Vergebung. Eine weitere Ursache des Schlangenopfers war ein Fluch, den Katru, die ursprüngliche Mutter aller Schlangen, gegen ihre eigenen Kinder verhängt hatte, weil sie sich geweigert hatten, ihr bei einer betrügerischen Aktion behilflich zu sein. Verbunden mit dieser Geschichte aus alter Zeit erzählte Vaishampayana von der Geburt und der Herrlichkeit des mächtigen Garuda, des Königs unter den Vögeln, der Shri Vishnu als Reittier dient. und er erzählte die Geschichte des Brahmana Astika, der das Schlangenopfer beendete und so Takshaka und andere Schlangen vor dem Feuertod rettete. Bei dem Schlangenopfer wurden alle Arten von Schlangen, und zwar nicht nur von diesem Planeten, von erfahrenen Opferpriestern durch Mantras gezwungen, in ein großes Opferfeuer zu fallen und ihr Leben zu lassen. Takshaka hatte allerdings Glück. Als er schon über dem Feuer schwebte, erschien der Brahmana Astika in der Arena und bat den König, ihm einen Wunsch zu erfüllen. Chalametschaya willigte ein und Astika wünschte sich, dass der König das Schlangenopfer einstellen möge. Shaunaka Rishi, der Beste unter den versammelten Weisen von Naimisharanya, bat Suta Goswami, von dem Gespräch zwischen König Chalametschaya und Vaishampayana Muni zu erzählen. Suta Goswami gab eine kurze Zusammenfassung vom Mahabharata, der Geschichte der Pandavas. Weil die Rishis sich nicht ganz zufriedengestellt fühlten, sagte Shaunaka: O Suta, wir sind nicht zufrieden damit, das Bharata in einer Nussschale zu hören. Bitte berichte ausführlich über alles, was du gehört hast. Bitte erzähle diese heilige und sündenreinigende Geschichte ganz und im Detail.